Johannes hat schon gesagt, es geht um einen Bibeltext in Lukas 16. Wer eine Bibel dabei hat, der darf die gerne zur Hand nehmen, aufschlagen. Und zwar geht es um das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Lukas 16 ab Vers 1, da heißt es, er aber sagte zu seinen Jüngern, also der Herr Jesus sagte zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter. Und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun, da mir mein Herr die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte, 100 Kor Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, bis soweit. Ja, dieses Gleichnis, das steckt voller Schwierigkeiten. Es gibt viele Auslegungen dazu und die weichen oft auch sehr voneinander ab. Warum? Weil in diesem Gleichnis scheinbar Unehrlichkeit empfohlen wird. Aber wenn wir jetzt den weiteren Verlauf sehen, uns anschauen, dann sehen wir, dass es eben nicht so ist. Wir müssen uns sorgfältig anschauen, an wen dieses Gleichnis gerichtet ist. Es ist nicht an Schriftgelehrte und Pharisäer gerichtet, wie zuvor im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das direkt zuvor in Lukas 15 steht. Der Herr Jesus richtet sich jetzt hier an seine Nachfolger, an seine Jünger. Ja, die Jünger hatten gehört von jemand, der durch ein ausschweifendes Leben, nämlich der verlorene Sohn, sein ganzes Eigentum verschleudert hat und dadurch auch alle seine Freunde verloren hat. Und jetzt hören sie von jemand, der durch eine schlaue Geldverwaltung sich Freunde machte und sich dadurch eine Bleibe sicherte. Sie hatten gehört, wie böse es war, ausschweifend zu leben, und jetzt hier sehen sie eine andere Form von Bosheit, die vor Gott nicht weniger abscheulich ist, nämlich Unehrlichkeit, Betrug und Täuschung. Die Jünger, sie hatten gehört, wie die Boshaftigkeit von den Pharisäern und Schriftgelehrten angeprangert worden ist, die sich über die Errettung von Sündern freuen sollten, nämlich der ältere Bruder vom verlorenen Sohn. Und jetzt sollten sie hören, was die Zöllner tun sollten. Nämlich, sie sollten in finanziellen Angelegenheiten treu sein und sollten sich durch einen richtigen Gebrauch ihres Geldes, sollten sie sich Freunde machen. Und so, wenn wir diese beiden Gleichnisse betrachten, dann sehen wir, dass es einige verbindende Elemente zwischen beiden gibt, und auch nur Lukas berichtet von diesen beiden Gleichnissen. Ja, Die Jünger, sie sollten nicht annehmen, dass alle Zöllner vor dem Herrn gerecht seien und dass ihre Vergehen, ihre Sünden, dass sie vom Herrn nicht ebenso auch bemerkt würden wie die von den Pharisäern. Schauen wir uns das Gleichnis selbst jetzt an. Es wird hier von einem Haushalter, von einem Verwalter gesprochen, sozusagen ein Handlungsbevollmächtigter seines Herrn. Der Herr, heißt es hier, ist ein reicher Mann. Nun, er hatte Ländereien, die er wohl verpachtet hatte, und jetzt setzt er dafür einen Verwalter ein. Und diese Dinge sind auch heute üblich. Es gibt viele Reiche, gerade auch hier im reichen Westeuropa, die wollen sich um nichts kümmern. Und die setzen Verwalter oder sie setzen oft Firmen ein, Mitarbeiter in Banken, die sich um ihre Geschäfte, um ihre Immobilien zum Beispiel kümmern. Und diese verwalten oder die Aktien haben, viele Aktien oder vielleicht auch Firmen kaufen und dann Leute einsetzen, die diese Firmen effizienter machen und am Ende wieder verkaufen, dass sie einfach, ja, dass sie mehr Geld bekommen. Und so sehen wir jetzt hier auch in diesem Gleichnis, die Pachtverträge, sie wurden in Naturalien bezahlt, in Öl und Weizen, oft auch durch Sachleistungen. Und das Ganze ging eben alles durch die Hände dieses Verwalters. Dieser Verwalter hatte vielleicht auch Untergebene gehabt, jedenfalls war ihm ein großer Verantwortungsbereich zugewiesen. Woran sehen wir das? Wir sehen das zum Beispiel an den Maßgrößen, die hier genannt werden. 100 Bat Öl, das heißt also, das war Öl von Oliven, und das waren ungefähr so zwischen 2600 und 3900 Liter Öl. Es gab damals unterschiedliche Maßgrößen, einmal in der Wüstenzeit und später dann in Jerusalem. Aber so zwischen diesen beiden Werten hat sich das bewegt, und das war natürlich nicht wenig. Und 100 Chor Weizen waren ungefähr so 100 bis 125 Liter Weizen gewesen. Und das war, muss man auch bedenken, damals mehr alles wert, als wie das heute ist. Ja, dieser Verwalter war der Haushalter eines höheren Herrn. Und das lässt sich natürlich auch alles recht mühelos auf uns übertragen. Warum? Weil jeden von uns ja auch gewisse Dinge anvertraut sind, nämlich von einem höheren Herrn, von Gott. Alles, was wir haben, ist uns von Gott gegeben. Wir lesen im 1. Korinther 4, Vers 7, was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Das heißt also, wir brauchen uns nichts darauf einzubilden, was wir besitzen oder was wir vielleicht in unserem Leben schon alles erreicht haben. Alles ist uns für eine Zeit in gewisser Weise gegeben und alles wird uns auch eines Tages wieder abgenommen werden. Im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 7 heißt es, denn wir haben nichts in diese Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts herausbringen können. Im gleichen Kapitel, im Vers 1 heißt es, man soll uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Das gilt natürlich in besonderer Weise für jemand, der das Wort Gottes verkündigt. Egal, ob jetzt auf der Kanzel oder vielleicht auch im Kindergottesdienst, im Hausbibelkreis, der Missionar ist irgendwo in dieser Welt. Ja, und so ist jeder in gewissem Sinne ein Verwalter Gottes. Und was geschieht jetzt mit diesem Verwalter? Es heißt hier, er wird seines Amtes enthoben. Sein Herr sagt zu ihm, du kannst nicht mehr Verwalter sein. Nun, er hatte sich offensichtlich einen Überblick verschafft über die Geschäfte seines Verwalters und hatte wohl gehofft, dass er von ihm Besseres hört und zieht ihn jetzt hier zur Verantwortung. Der Verwalter kann die Anklagen nicht bestreiten. Das lässt seine ganze Sprache erkennen und wir sehen, es gibt keinen Ausweg für ihn, kein Heilmittel, du kannst nicht mehr Verwalter sein. Und so wird es auch bei uns eines Tages sein. Wir werden unsere Verwalterschaft, wenn wir eines Tages entzogen bekommen, dann, wenn der Tod kommen wird und der uns dann einfach auch alle Gelegenheiten nimmt, Gutes zu tun. Und so wird Gott von jedem von uns Rechenschaft verlangen, wird uns zur Rechenschaft ziehen. Es heißt, nach dem Tod das Gericht in Hebräer 9, Vers 27. Ja, wenn wir im Vertrauen auf unseren Herrn leben, wenn wir seine Kinder sind, dann geht es für uns natürlich nicht um die Frage ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Denn diese Frage hat unser Herr durch sein Blut am Kreuz für uns gelöst. Es geht um die Frage unserer Belohnung. Ja, die Entlassung des Verwalters war definitiv und sie war auch nicht abhängig von irgendeiner Aussage oder irgendeiner Rechenschaft von ihm. Der leugnet die Vorwürfe nichts, beschönigt auch nichts. Seine Sorge oder sein Hauptaugenmerk für ihn liegt jetzt darin, ja, wie geht's weiter? Schließlich wollte er auch wieder ein Frühstück haben, ein Mittagessen, sich kleiden, eine feste Bleibe haben. Er wollte einfach nicht zusehen, wie er nach und nach arm wurde. Wir müssen bedenken, es gab damals keine Sozialsysteme und noch ist er schließlich Verwalter. Noch hat er alle Geschäfte seines Herrn in der Hand, hat sozusagen volle Prokura. Und so sagt er sich, jetzt will ich doch die verbleibende Zeit nutzen und Vorsorge für meine Zukunft treffen. Was bleibt ihm? Im Vers 3 heißt es, graben kann ich nicht. Also das heißt, körperliche Arbeit. War er vielleicht dazu zu alt gewesen oder hat er einfach keine Kraft gehabt? Und das heißt, zu betteln hat er sich geschämt. Und so kommt der Verwalter jetzt auf eine ganz andere Idee, auf eine ganz schlaue Idee. Und so bestellt er jetzt die Schuldner seines Herrn zu sich. Und er zieht von den Schulden, die sie bei ihrem Herrn, bei seinem Herrn haben, zieht er einen Teil dessen ab, was eigentlich seinem Herrn zugestanden war. Und macht dadurch den Schuldnern seines Herrn Geschenke. Geschenke statt die Interessen seines Herrn zu wahren. Und sein Motto ist jetzt hier gewesen, ja, eine Hand wäscht die andere. Also das heißt, wenn ich jetzt den Schuldnern entgegenkomme, dann erwarte ich von ihnen, dass sie mir später auch einmal entgegenkommen werden. Ja, wenn der Verwalter seinem Herrn erzählt hat, dass ihm ein Schuldner eine ganz bestimmte Summe geschuldet hat, dann konnte der das natürlich nur als korrekt annehmen, auch wenn der eigentliche oder tatsächliche Betrag viel höher lag. Und es wird jetzt hier auch nicht deutlich, ob der reiche Herr erkannt hat, dass er betrogen worden ist. Außerdem lag es wohl auch in den Befugnissen des Verwalters, dass er in bestimmten Fällen Schulden erlassen konnte oder zumindest einen Teil der Schuld erlassen konnte. Damit die Schuldner vielleicht wieder handlungsfähig geworden sind. Und so war natürlich dann auch eher zu hoffen, dass sie vielleicht auch ihre Restschuld begleichen. Und das gibt es natürlich heute auch alles, sogar auf viel, viel höheren Ebenen. Ich denke hier zum Beispiel an Staaten, die sehr verschuldet sind. Und das läuft dann oft so, dass den Staaten ein Teil ihrer Schuld oder vielleicht auch manchmal die ganze Schuld erlassen wird, einfach nur mit dem Ziel, dass sie irgendwann wieder handlungsfähig sind, dass ihre Wirtschaft wieder in Gang kommt. Dieser reiche Mann, er wurde jetzt einfach durch die Cleverness eines Mannes getroffen, der für seine Zukunft vorgesorgt hat. Und dann lesen wir im Vers 8, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, dass er klug gehandelt habe. Und damit jetzt zum, ich sag mal, zum schockierenden Teil dieser Geschichte, dieses Gleichnisses. Und wir fragen uns natürlich jetzt, wer ist jetzt hier der Herr, der das kommentiert oder der das sagt? Ist es einmal dieser reiche Herr in diesem Gleichnis oder ist es der Herr Jesus selbst? Ich meine, dass der Herr Jesus selbst das hier sagt. Warum? Wir können das an der Begründung erkennen. Denn es heißt im Vers 8, denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Und ich denke, nur der Herr Jesus kann das sagen und er macht hier einen Unterschied zwischen den Kindern dieser Welt und den Kindern des Lichts. Wir fragen uns jetzt natürlich, warum lobt der Herr jetzt hier diesen Verwalter? Schließlich hat er seinen Herrn betrogen, hat damit auch das achte Gebot gebrochen, wo es heißt, du sollst nicht stehlen. Und er war natürlich auch kein wirklich gutes Beispiel von moralisch einwandfreien Verhalten. So wie dieser Verwalter seinen Herrn behandelt hat, ist er natürlich kein Vorbild für uns gewesen. Denn ja, Unehrlichkeit, schlampiges Verhalten im Berufsleben, ich denke, das sind keine Seltenheiten heute. Menschen, auch wenn sie Christen sind, tun manchmal auch Dinge, die einen Test durch die Bibel nicht überstehen werden. Es gibt solche, die wollen schnell reich werden und so setzen sie dann auch oft ganz fragwürdige Methoden ein. Wir lesen in den Sprüchen Kapitel 28, Vers 20, da heißt es, ein ehrlicher Mann ist reich an Segnungen. Wer aber schnell reich werden will, bleibt nicht unschuldig. Ja, wenn wir etwas tun, wo wir einfach nicht wollen, dass andere das uns gegenüber tun, dann ja, sollte uns das doch ziemlich schmerzen. Wir hatten gelesen, die Kinder dieser Welt, sie sind klüger als die Kinder des Lichts. Und ja, wir fragen uns jetzt natürlich, wer sind jetzt einmal diese Kinder dieser Welt und die Kinder des Lichts? Auf jeden Fall macht der Jesus eine Unterscheidung zwischen beiden. Und die Kinder dieser Welt oder die Kinder dieser Weltzeit, das sind Menschen, die ja rein irdisch gesinnt sind, sind solche, die meinen, dass mit dem Tod alles aus ist und so natürlich auch ihr ganzes Streben, ihre ganze Ausrichtung auf diese Welt, auf die Dinge dieser Welt richten. Im Gegensatz dazu, die Kinder des Lichts sind solche, die mit ihrem Herrn leben, sind gottesfürchtige Menschen, die dem Licht, also Jesus, folgen, wie es in Johannes 12, Vers 36 heißt, die einfach auch wissen, wir sind hier in dieser Zeit, sind wir einfach nur Pilger. Diese Erde ist für uns eine Durchgangsstation sozusagen. Ja, und diese Kinder dieser Welt, sie sind klüger als die Kinder des Lichts. Sie sind klüger im Umgang mit ihresgleichen, also das heißt mit auch wieder mit weltlich gesinnten Menschen, als die Kinder des Lichts mit ihren eigenen Geschwistern. Ja, und so sehen wir auch, dass der Mensch dieser Welt, der von einer Ewigkeit, von einem ewigen Leben nichts hält, der eben sein Ende in seinem Tod sieht, manchmal auch schon den, vielleicht auch schon den körperlichen und den geistigen Verfall vor Augen hat, ja, der will sich natürlich auch nicht ablenken lassen von so Überlegungen über Gott, über Ewigkeit, über Gericht vielleicht sogar. Und so sehen wir auch immer wieder Menschen, die einfach so tun, als würden sie hier in dieser Welt ewig leben, die ganz eifrig ihre Ziele verfolgen und die dann auch oft vor ihrem Ruhestand nochmal so richtig reinhauen, was nur irgendwie geht. Ich arbeite ja selbst in der Rentenversicherung und habe da auch ein bisschen einen Einblick, die dann einfach in den letzten Jahren nochmal alles dafür tun, dass sie ihren Ruhestand dann in vollen Zügen genießen können. Die 70 Jahre noch Palästen sich heben würden. Der Jesus spricht einmal ein Gleichnis von einem reichen Kornbauern und das bringt auch ganz genau das zum Ausdruck. Die Schätze auf dieser Welt sammeln, aber die eben nicht reich sind im Hinblick auf Gott. Nun, bei uns Christen sollte das natürlich ganz anders sein. Wir haben eine Erwartung, die auch über den Tod hinausgeht. Und der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern kurz vor seinem Tod: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Das heißt, er wird wiederkommen, wird seine Nachfolger zu sich nehmen, und dazu gehören wir natürlich auch, wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir zu ihm gehören. Nun, leider lassen wir uns oft auch anstecken von den Kindern dieser Welt. Auch wir streben oft nach irdischen Dingen, sind oft völlig auf diese Welt fixiert, versuchen darin unsere Erfüllung zu finden. Wir dürfen uns aber auch freuen an den kleinen Dingen, natürlich auch an Essen und Trinken. In dem Moment, wo die erste Gemeinde gegründet worden ist in Apostelgeschichte 2, als die Gemeinde entstand, da heißt, dass sie gemeinsam gegessen und getrunken haben in Apostelgeschichte 2, Vers 46. Sie hatten Gemeinschaft gehabt, das heißt, sie haben das mit Freude getan. Sie hatten Freude, und der Herr ganz genau und gibt uns diese Dinge auch. Zurück zu uns ist der Jesus Vers nicht sagt: Ich macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und dieser Vers steckt natürlich voller Schwierigkeiten. Ja, der Begriff Mammon heißt eigentlich Unredner. Heute auch gleichgesetzt. Der Jesus sagt: Der ungerechte Mammon. Wir fragen uns natürlich: Ja, warum jetzt ungerecht? Und viele setzen ja Frauen auf ihr Reichtum, und sie werden früher oder später Sicherheit heut. Wenn wir auch mal ein paar Jahre zurückschauen, so im Jahr 2010 ungefähr, wo es die Finanzkrise gab, wir haben gesehen, wie instabil die ganzen Finanzmärkte gewesen sind, wie das alles auf Seifenblasen aufgebaut war, wie schnell eine Firma in Schieflage kommen kann. Oft hat ein Gerücht ausgereicht, ein Skandal, ein Dieselskandal oder sowas, und schon geht es oft ganz schnell bergab. Natürlich können auch unsere Kraft, unsere Fähigkeiten, unser Wissen können in gewisser Weise auch zum Ungerechten, wenn wir nämlich auf diese Frauen uns setzen. Ungerechte Mann. Auf der anderen Seite auch, der Reichtum in dieser Welt ist völlig ungleich verteilt. Diese Welt, sie ist von Unordnung beherrscht. Wenn wir die Weltbevölkerung im Gesamten auf 100 Personen rum würden, es gibt so Überlegungen, das sogenannte globale Dorf, dann ist es einfach so, dass ganz, ganz wenige Menschen, die besitzen ganz, ganz viel. Es sind 6 von 100 Menschen, die mehr als 50% sämtlichen Sitzes dieser Welt haben. Und gegenüber natürlich gibt es sehr, sehr viele, die fast nichts haben. Im Buch Prediger heißt es im Kapitel 5, Vers 12, den Reichen lässt seine Übersättigung nicht schlummern. Und wo ich diesen Vers gelesen habe, musste ich auch an einen ehemaligen Kollegen von mir denken. Der hat mir gesagt, innerhalb von wenigen Tagen hat er 20.000 Euro verloren durch Aktiengeschäfte, und war auch so eine Firma gewesen, die durch so ein paar auch Kleinigkeiten ganz schnell den Bach runterging, und er war völlig beunruhigt. Der Jesus sagt, wir sollen uns Freunde machen mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, und das, wenn ihr Mangel habt, ich meine, das bedeutet hier, wenn ihr sterbt, euch aufnehmen in ewigen Hütten. Ja, was sind diese ewigen Hütten? Ich denke, da ist der Himmel damit gemeint. Im 2. Korinther 5, Vers 1 heißt es, wenn unsere irdische Zeltwohnung, also unser Leib, wenn der abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Also das heißt, wir, die wir an ihn glauben, haben dann sozusagen ein ewiges Haus. Und fragen wir uns, warum jetzt Freunde machen mit diesem Mammon? Gott hat uns gewisse Dinge, hat uns Besitz anvertraut, Gaben anvertraut, und er möchte natürlich, dass wir diese Dinge auch zu seiner Ehre einsetzen. Das heißt also mit anderen Worten, wir sollen unser Geld, wir sollen unser Besitz sollen wir so gebrauchen, und zwar mit einem Auge auf die Zukunft, wie dies eben der Verwalter getan hat. Der Jesus sagt quasi hier: Gebt euer Geld in einer solchen Weise aus, dass eure Ausgaben sozusagen euch ein Freund sein mögen in einer zukünftigen Welt, nicht ein Zeuge gegen euch. Und einer wie Matthäus, das war ja ein ehemaliger Zöllner, der hat das natürlich sofort verstanden. Das heißt also, wir sollen unseren Besitz in einer Art und Weise einsetzen, um uns in einer zukünftigen Welt damit Freunde zu machen. Natürlich nicht, um unser Heil damit zu verdienen, das geht natürlich gar nicht, weil eben die Frage der Erlösung unser Herr für uns längst getan hat. Und wir müssen einfach das Heil, was er uns anbietet, wir müssen es einfach nur im Glauben annehmen. Diese Beziehung zu ihm ist sozusagen eine Einbahnstraße, weil da Jesus alles für uns getan hat. Wir müssen das nur annehmen und können da nichts tun. Aber wir fragen uns natürlich, wie können wir uns jetzt Freunde mit dem Geld oder mit dem Mammon machen? Und da sagt der Jesus einmal zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer euch gebietet. Das steht in Johannes 5, Vers 5. Das heißt also, unsere Beziehung zu achten, dann ist durchseitig. Und wenn wir das von dann denken, das ist Wirkung zur Zukunft. Sagt, wir wollen keine zusammen Erde zum Himmel. Und Geld, ja, oder Schaldees oder was auch früher auch, ist es einfach, ja, der Herr soll es nicht immer die Gestehe, das dran hängt. Wie würde ich mitnehmen? Es hängt Herz auf uns an, unser Freund, gerade wenn man beschäftigt, viel mit verloren, die besser mit umgehen soll. Ja, die sammeln Müll aussehen, das ist da auch schon erst Brief, sind aber interessant zu in 6. Vers 7 ist ihrer Welt, sie sollen ihre Hoffnung nicht auf die Unbeständigkeit des Reichtums setzen, sondern eben auf den lebendigen Gott. Und dann heißt es im Vers 18, sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Und ich denke, darum geht es, eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Der Herr Jesus sagt einmal, dass sogar das Reichen eines Bechers kalten Wassers bei ihm verzeichnet ist. Eines Bechers kalten Wassers an Bedürfnisse ist also bei ihm auch aufgerechnet. Und wie mehr dann jede Arbeit, die wir im Dienst unseren Herrn tun. Vielleicht jede Investition, die dabei hilft, dass Menschen zum Bekehr werden. Oft sind es kleine Dinge, auch von Bibeln, Muttergaben von Bibeln oder von Evangelisten, Schriften, es gibt da viele Möglichkeiten, gute Bücher. Und ich muss ja auch ans Werk von Georg Müller denken. Georg Müller, vielleicht auch der eine oder andere mal gehört, der Waisenvater von Bristol, wie er auch zeichnen wird, hat im 19. Jahrhundert gelebt und er hat in Bristol im Süden von England, hat er Waisenhäuser gebaut und hat dort Tausende von Waisenkindern aufgenommen und hat die dort beherbergt, versorgt. Und da gibt es auch Biografien von ihm und ich habe das vor Jahren gelesen und da wird auch deutlich, er hat oft nicht gewusst, wie er den Tag überstehen sollte, weil die Ausgaben für Essen und für Kleidung oder für Reparaturen, die oft so erdrückend gewesen. Und er schreibt aber dann immer wieder, Gott hat seine Gnade dazu gegeben und hat so auf diese Art und Weise eben auch Tausenden von Waisenkindern den Zugang zum Evangelium ermöglicht. Dieser Georg Müller, er ist sehr alt geworden, er ist über 90 Jahre geworden und viele von diesen Waisenkindern, die waren oft schon krank, wo sie gekommen sind, viele sind auch früh gestorben und ich stelle mir das einfach auch so vor, dass ja viele von diesen weisen Kindern, die zum Glauben gekommen sind, wie sie ja mit welcher Freude sie dann auch einmal diesen Georg Müller im Himmel empfangen haben. Oder ich denke an Missionare, die Bibeln übersetzen, das gibt es ja heute auch noch in ganz abgelegenen Stämmen auf dieser Erde. Und so den Eingeborenen überhaupt erstmal den Zugang zum Evangelium ermöglichen. Und so mancher hat durch eine großzügige Spende, hat er oft erst solche Übersetzungsarbeiten ermöglicht. Ich denke, dass wir oft überhaupt keine Vorstellung davon haben, was so im Verborgenen geschieht. Wichtig für uns ist einfach, diese Dinge sind beim Herrn Jesus verzeichnet. Es geht nichts verloren, sogar das Reichen eines Bechers kalten Wassers. Ja, ich komme jetzt langsam zum Ende. Vers 10, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Der Herr Jesus lehrt hier eine strikte Treue im Blick auf die kleinen Dinge. Und er schützt uns vor der Annahme, was den Umgang mit Geld betrifft, dass wir das für eine leichtfertige Sache halten. Und er lässt uns wissen, diese kleinen Dinge, die sind oft der beste Charaktertest. Und wenn wir in diesen kleinen Dingen untreu sind, dann ist es oft auch das Symptom eines schlechten Herzenszustandes. Natürlich sagt er damit nicht, dass wenn wir ehrlich sind in finanziellen Dingen, dass wir damit vor Gott unsere Rechtfertigung bewirken können. Überhaupt nicht. Wir können jetzt diesen Vers natürlich nicht rauslösen. Aber es ist eine anerkannte Wahrheit, dass durch das Verhalten eines Menschen in kleinen Dingen, dass das oft ein ganz sicherer Test ist, was er auch in großen Dingen tun wird. Wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Das Eure oder auch das Wahre, wie es in anderen Übersetzungen heißt, ich denke, hier ist das ewige Leben damit gemeint. Das ewige Leben ist der einzige Besitz, der wirklich ewig währt, wenn wir dem Herrn gehören, der uns auch nicht genommen werden kann. Alles andere wird uns irgendwann einmal entzogen. In Galater 3 wird gesprochen von einem ewigen Erbe, das für diejenigen, die dem Herrn gehören, einmal aufbewahrt sein wird. Der Apostel Paulus, der sagt einmal, dass wir sogar Engel richten werden. Also es geht hier um ganz ernsthafte Dinge. Und wer bei der Erfüllung von seinen Aufgaben auf dieser Erde, wer da nicht treu gewesen ist, wer also da unehrlich ist, der darf natürlich auch nicht erwarten, diesen himmlischen Schatz zu erhalten. Gott hält seine Gnade oft von Christen, die weltlich gesinnt sind, zurück, mehr als wir das uns oft vorstellen können. Im Buch Prediger nochmal ein Vers aus dem Alten Testament, also Prediger 2, Vers 26, da heißt es, denn dem Menschen, der vor ihm, also vor Gott wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude, aber dem Sünder gibt er die Plage zu sammeln und zusammen zu scharren, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Und leider ist es oft so, wenn jetzt jemand vorgibt, Christ zu sein und diese Welt mehr liebt, dann irgendwann gibt er seine religiösen Ambitionen gibt er auf und opfert sie einfach seinen weltlichen Zielen. Im Vers 13, kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, wir können nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihre Ziele liegen oft so weit auseinander, dass wir ihre Dienste nicht miteinander vermischen können. Ja, und unser Umgang mit dem Mammon gibt uns immer wieder Möglichkeiten, genügend Möglichkeiten zu beweisen, ob wir treu oder ob wir ungerecht sind. Ja, es gibt in diesem Gleichnis einige wichtige Lektionen. Ich will sie noch mal ganz kurz zusammenfassen, die der Jesus uns hier erteilt. Wenn schon ein gottloser Mensch für sein irdisches Haus, wie es dieser Verwalter getan hat, wenn schon der für seine irdische Zukunft vorsorgt, wie viel mehr wird dann ein Kind Gottes in einer ganz erlaubten Art und Weise für sein himmlisches Haus vorsorgen? Die nächste Lektion, dass wir unser Geld richtig anwenden. Dass wir einfach durch eine kluge Geldverwaltung, wie wir unser Geld ausgeben, und wir haben in dem Gleichnis gesehen, wie unehrlich sie gewesen sein mag, hat sich doch dieser Verwalter Freunde gemacht. Und so sollten wir seinem Beispiel folgen, aber natürlich in einer ehrlichen Art und Weise. Dann die Treue in den geringsten geschäftlichen Angelegenheiten. Und in diesen Dingen stecken wir, jeder von uns, auch immer wieder. Sie sind einfach ein Charaktertest. Und so wird ein richtiger Gebrauch unseres Geldes und unseres Besitzes und aus den richtigen Motiven heraus, der wird uns in einer zukünftigen Welt von Nutzen sein. Amen.